Düb, Psalm 83. Gut, wollen wir mal gucken. Ein Psalmlied von Asaf. Bleib nicht ruhig, oh Gott. Schweige nicht und sei nicht still, oh Gott. Ja, denn siehe, deine Feinde, die toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Ja, sie machen listige Anschläge gegen dein Volk. Sie verabreden sich gegen deine Schutzbefohlenen. Sie sprechen, kommt, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, dass an den Namen Israel nicht mehr gedacht werde. Ja, sie haben einen einmütigen Beschluss gefasst. Sie haben einen Bund gegen dich beschlossen. Die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab und die Hagariter, Gebal und Ammon und Amalek, das Philisterland samt den Bewohnern von Tyros. Ja, wir hören das mit auf. So. Entschuldigung. Gut, die Zunge ist gerade eingeschlafen irgendwie. Bleib nicht ruhig, schweige nicht und sei nicht still. Ne? Denn deine Feinde toben. Heute geht es darum, also der Psalmist hier möchte die Augen aufmachen oder hat gerade den Blick für eine bestimmte Sache. Ich muss das Foto mal wegpacken. Für eine bestimmte Sache, die Gottes Volk betrifft, und zwar, da ist ein Feind, und wir haben die ganzen Namen gesehen, das sind alles Städte, Länder und Völker außerhalb von Israel, von Norden, Osten, Südosten, Westen, von allen Richtungen, sind dort Feinde, die gegen Gottes Volk sich zusammenschließen und kämpfen. Ne? Also egal, in welche Richtung man noch als Gottesfürchtige geht, es erwartet einen Anfeindung, Vernichtung. Ja. So wie das Psalmist hier vorhin noch gesagt hat, sie haben einen Bund beschlossen gegen dich im Endeffekt. Ja. So und so ist es auch für uns ein wichtiges Thema, dass wir nicht aus den Augen verlieren dürfen in unserem Alltag, genau so wie es hier war, so ist es auch für uns heute so ein, da ist ein Feind, der von allen Seiten auf uns strömt. Es gibt für uns als Volk Gottes keine Richtung oder keinen kleinen Weg oder eine Ausnahme, wo nicht jemand wartet, um uns zu einem Nicht-Volk zu machen. Das muss uns klar sein. Wir wissen aus der Bibel, aus den Geschichten, Gott hat Feinde zu Israel geschickt, wegen ihrer Ungerechtigkeit. Ne? Dass er die Türen aufgemacht hat und der Feind durfte pieksen oder zerstören und verschleppen in der Welt. Aber genauso sehen wir auch Geschichten, wo der Feind kommt und zerstören will und bedrängt und doch zum Teil zerstört, wegen der Gerechtigkeit von Gottes Volk. Du kannst um Jesu Namen, weil du alles richtig machst, leiden. Aber genauso können wir auch wegen unserer Sünde leiden. Oder, ne? Weil wir außerhalb von Jesus Willen und Namen leben. Der Feind ist da, ob du gerecht bist oder ungerecht. Ja. Und es ist ein Aspekt in unserem geistlichen Leben, das echt nicht fehlen darf. Ne? Du siehst das oft bei sehr jungen Christen oder sehr kindlichen Gemeindeformen, die ein sehr weiches Evangelium predigen, oder ein sehr weiches, die Milch halt kriegen und noch nicht fähig sind, Fleisch zu essen, so wie Paulus das beschreibt, dass da nicht wirklich ein Blick oft ist, dass wir eine Waffenrüstung haben und Waffen haben, dass wir geistlichen Kampf zu kämpfen haben gegen Unsichtbares. Dass die Dämonen, die gefallenen Engel dafür kämpfen, so, dass wir nichts an Gottes Werk hier tun und doch selber abfallen. Und dass die Engel, die Gott gehorsam sind, genauso kämpfen, so dass wir fruchtbar sind und dass wir unseren Weg schaffen bis zum Ende. Ne? Es ist ein Kampf um Seelen hier in dieser Welt. Seit Adam und Eva raus sind aus Eden. So geht es nur noch darum, jede einzelne Seele irgendwie zu retten. Ne? Und all das, was Gott schön findet und all das, was Gott gut gemacht hat, das hasst Satan. Ne? Und wir brauchen uns da nicht irgendwie zu groß vorkommen oder eine falsche Demut zu haben, wenn wir sagen, ja, da bin ich denn schon im Reich Gottes. Ja. So, was habe ich schon für große Taten oder Aufgaben von Gott gerade? Oder was habe ich schon für einen Wirkungskreis? Ne? Nee, auch an dir ist Satan interessiert. Und auch für dich kämpfen die Engel. So, und uns muss es klar sein, dass wir rausgehen, und zwar mit der Waffenrüstung Gottes, die in Epheser 5 steht. Das hilft auch im Alltag, so wenn es nicht läuft. Das hilft auch, wenn diese Stürme kommen. Das hilft, wenn wir mit Menschen reden und wenn wir unseren Alltag bestreiten, als normaler Mensch auch, der wir ja sind hier, so wenn wir eine Perspektive haben. Aber alles ist irgendwie geistlich zu verstehen und alles irgendwo ein Kampf. Ja. Und hier ist gerade Gottes Volk und wird von allen Seiten bedrängt. Und, und dieser eine Gläubige hier, dieses eine Kind Gottes, schreit halt und sagt, sei du nicht still, sondern steh auf und handle, Gott. Für dein Volk, für deinen Namen. Sei nicht ruhig, sondern sei du auch laut. Schweige nicht, sondern bring jetzt Weisheit da rein und Erkenntnis. Nimm was in die Hand und mach deutlich, wer du bist. Sei nicht still, Gott, weil die Feinde sind laut und toben. Ja. Und ich aus meiner Erfahrung weiß, so Gott kann sehr still sein, ne? Manchmal hast du einfach nur die Bibel und das, was du gelernt hast oder das, was Gott dir da sagt. Und du hast das Gefühl, dass du ohne Gott irgendwie durch den Alltag kommst, ne? Oder gehst. Aber dem Feind, den höre ich echt laut. Ne? Und der Feind kämpft immer noch so um die Menschen wie damals, mit den alten Waffen und mit den neuen von heute. Und sonst muss es echt klar sein, dass wir einen Kampf zu kämpfen haben. Wir sind nicht nur Prinzen und Prinzessinnen und nicht nur die Kinder Gottes, sondern wir sind Soldaten. Wir sind nicht nur Priester und Lobpreiser und Fürsorger, sondern wir sind Kämpfer. Und jeden Tag ist diese Schlacht zu kämpfen. So bis endlich diese große Schlacht kommt und wo dann endlich Frieden ist für immer. Ja. Und der Feind Gottes nicht mehr toben darf und nicht mehr laut sein kann. Und wenn wir den Fehler machen, unser Leben einfach nur aus menschlicher Sicht zu sehen, so wie das auch ein Gottloser tut, ja, oder jemand, der auf dem breiten Weg ist mit seinem Glauben, dann kann es nur dazu führen, dass wir im Endeffekt genauso laufen und denken. Und dass da keine Kraft ist, und keine Suche, sondern dass man sich einfach gehen lässt in diesem Ding, wo alle sich gehen lassen. Aber das dürfen wir uns nicht leisten. Das ist eben dieser große Kampf, den wir haben. Wir Christen, wir können es uns nicht leisten, so zu leben und zu denken, so wie der Rest der Welt. Weil wir sind Berufene. Wir sind Erwählte. Gesetzt in diese Welt, um zu scheinen und um wach zu rütteln und klar zu machen, um auszuschreien und auszurufen diesen Namen Jahwe und Rettung. Um sichtbar zu machen, was im Verborgenen passiert, was kein Mensch sieht, ne, nur fühlt oder merkt. dass Gott kämpft, und zwar um jeden Einzelnen. Denn Gott will nicht, dass einer verloren geht. Gott will auch nicht, dass wir verloren gehen, sondern auch für uns ganz persönlich kämpft er jeden Tag aufs Neue. Und genauso müssen wir auch lernen zu kämpfen. Die Sache mit offenen Augen zu sehen. Ich bin nicht einfach nur ein Mensch, Stefan Spieler, der eine Frau hat, Dorit Spieler, mit Kindern, und dafür sorgen muss, dass sie pünktlich zur Schule kommen und anständige Erwachsene werden und unsere Ehe besser läuft und ich meine Arbeit tun kann und sonst was. Und wenn ich nur so lebe, dann versperre ich mir einen Blick für das, was eigentlich wirklich ist. Ja. Hier wird gekämpft, ob wir das sehen wollen oder nicht. Und wir sind mittendrin. Und deswegen heißt es manchmal auch als Soldat, wenn du im Krieg bist und du hörst die Granaten und die Schüsse, und du hörst das Stöhnen von denen, die verwundet sind, oder das Heulen von denen, die Angst haben, heißt es für uns, dass wir aufstehen und sagen, mir tut alles weh, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, ich sitze hier seit Tagen in diesem Graben, würde gerne mal wieder mich ausruhen, was Leckeres essen, würde gerne mal wieder im Frieden sitzen und nicht diesen Krieg und diesen Kampf hören, aber wir dürfen nicht aufstehen wie alle anderen und sagen, okay, heute mache ich ein Päuschen, sondern wir sind die, die aufstehen und sagen, ja, aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Und Krieg macht keinen Spaß. Zu kämpfen bringt Verletzungen. Ja. Aber es lohnt sich hier zu kämpfen, weil nicht nur für die anderen, die wir retten, sondern auch für uns selber. Wir müssen ausschreien, wenn wir nur Ungerechtigkeit sehen, dann müssen wir als Erste aufstehen und unser Gebet muss sein, Gott schweige nicht, sondern sei nicht still. Der Feind wird es heute auch nicht sein. Also sei du auch laut und steh auf. Und ich will bereit sein und beschut sein, bereit zu verkündigen. Ich möchte bereit sein, mein Schild in der Hand haben und die Lügen abwehren, die da sind. Ich will bereit sein, denn ich kenne mein Schwert, ich kenne das Wort, und ich will es nutzen. Ja, ich trainiere mit deinem Schwert, mit deinem Wort und mit der Wahrheit und übe, geschickt zu sein und zu spalten, falsch ging wahr, um es anzuwenden. Ja. Und ich kenne einige Showkämpfer, Schattenboxer-Christen, nenne ich die, ja, die eine Menge üben und tolle Techniken mit der Wahrheit und Gottes Wort und seinen Gesetzen drauf haben, ja, zu beeindrucken und sonst was, aber kämpfen tun sie damit nie. Ja. Und ich kenne auch die, die sagen, mir ist es zu hart und zu viel und ich will das nicht, mir ist es zu große Last, ich nehme nur mein Gummischwert, ja, und kämpfe mit den Kleinen. Ja. Aber dazu bin ich viel zu viel Mann. Als ich zu Christus kam, habe ich gesagt, ich will alles, und zwar komplett. Wenn du mich in große Schlachten steckst, dann möchte ich viel kämpfen. Wenn du mich in kleine Schlachten kämpfst, dann möchte ich mit genauso viel Hingabe kämpfen. Ich will nicht nur einfach eine Religion und ein weiches Kissen, sondern ich möchte dich sehen. Wenn Satan es geschafft hat, dass wir in unserem geistlichen Blick nicht mehr kämpfen und nicht sehen, dass da eine Schlacht ist, nicht nur um unsere Seelen, sondern auch um andere, sondern hat uns genau da, wo uns haben will. Ne? Auf dem Dach, auf unserem Palast, und in fremde Fenster guckend. Ich weiß hier, was das alles für Völker sind und für Namen aber ich werde das jetzt hier nicht erwähnen. Das sind Nachfahren von Lot und von Esau. Ne? Midian war das Volk, das Gideon besiegt hatte. Ne? Und Sisera ist ein Heerführer von Jabin, den Barak und Deborah an diesem Fluss, oder was auch immer das war, Bach Kison halt besiegt hatte. Ne? Im Grunde soll es nur heißen, Herr, überall ist der Wille da, dass dein Name nicht Bestand hat. Auch Assur, Vers 9, hat sich ihnen angeschlossen und die Söhne Lots ein Beistand geworden. Mach es mit ihnen wie mit Midian, wie mit Sisera, wie mit Jabin am Bach Kison. Die vertilgt wurden in Endor, zu Dünger wurden fürs Ackerfeld. Mach ihre Edlen wie Oreb und Seb, wie Sebach und Zalmunna, alle ihre Fürsten. Da haben wir Richter 6 bis 8, das sind Midian-Niter-Fürsten, die halt Gibeon besiegte. Und ich musste heute irgendwie dran denken an 2. Chronik 20. Und vielleicht wurde der Psalm hier geschrieben. Vielleicht auch nicht. So ein 2. Chronik 20, Vers 12. Unser Gott, willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und 15, 17. Aber das ist gar nicht das, was ich jetzt lesen will. Toll. Horcht auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du König Josaphat. So spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Vers 17. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin, bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Ja gut, doch das ist es aber. Folgendes Problem, haufenweise Feinde sind da, so mit der neuesten Technik so und gegen Israel. Ne? Und dieser König hat Panik und Angst. Aber was dieser König macht, ist, dass er in den Tempel rennt als erstes und zu Gott schreit. So und du hast gesagt, wenn wir Fragen oder Probleme oder Sorgen haben so und Rat brauchen oder Hilfe von dir, dann sollen wir uns an diesen Ort wenden, so wo du zu finden bist und du wirst dein Volk erhören. Und er kriegt Antwort und Gott sagt zu ihm so, ja, die Feinde sind groß, aber ich will kämpfen. Ihr seid still und ihr lasst mich einfach machen, aber zieht aus, zieht eure Waffenrüstung an und geht in die Schlacht, so nehmt euer Lobpreisteam mit, aber schaut zu, wie ich rette. Und Vers 20. Und sie machten sich am Morgen früh auf und sie zogen zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, da trat Josaphat hin und sprach: Hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein. Glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligen Schmuck dem Herrn singen und ihm preisen sollten, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen. Dank dem Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Das ist ein viel zu großer Feind und das ist schon echt ulkig, oder? Stell dir vor, diese Horde von den Feinden von Gottes Volk, so und ein Hügel und dann hörst du, ne, bist bereit für die Schlacht, so und Israel kommt, du hörst schon und dann hörst du auf einmal Musik, ne, Lobpreismusik. So, und du hörst die Zimbeln und die Trompeten und ne, die kleinen Gitano, wie auch immer die Dinger hießen, ne, so hörst den Vorsänger und den Chor und du hörst das Volk dahinter, ne, dank den Herrn, denn seine Gnade ist ewig, ne, und normalerweise ist es so, dass die Soldaten vorne sind, die Waffen, ne, die Musik machen hinten, ne, auch da kommt ein Karnevalsumzug, ne. Und der Feind steht da so und sieht als allererstes nicht Waffen und Gewalt, sondern ein preisendes und lobendes Volk. Ja. Und das können wir sein in dieser Schlacht. Wenn wir dieses Vertrauen in unseren Gott haben, denn er kämpft für uns. Lobpreis ist was Wundervolles. von Gott her ein Gesetz, dass wir Menschen singen sollen in der Gemeinschaft. Ja. Ein wichtiger Teil für ihn, für den Gottesdienst. Aber es ist nicht, was ich schon so oft gehört habe, ja, Lobpreismusik hat so viel Macht und Einfluss, das glaube ich nicht. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich habe das auch mal gesagt, ziemlich lange, weil das jeder irgendwie mir immer gesagt hat, aber als ich darüber nachgedacht habe, dann kam ich zur Erkenntnis, Blödsinn. Es ist nicht die Musik oder die schöne Harmonie, sondern es ist, dass Gottesvolk zusammenkommt in einem Gebet. Und deswegen liebe ich so Lobpreis, weil du hast ein fertiges Lied, das ist unverändert, das bleibt so, aber alle können zusammen dieses Gebet sprechen. Ja. Das Erste, was wir tun im Himmel, sagt die Offenbarung, wir werden das Lied von Mose singen. Alle zusammen. Ein übelst langes Lied, ich könnte es nicht auswendig lernen, aber da oben werden wir es einfach wissen. Ja. Lobpreis ist was Wundervolles, denn das ist, wo zwei oder drei Christen zusammenkommen. Im Einkunft und zusammen das Amen sprechen. Wer Lobpreis singt, hat für mich den Sinn total noch nicht verstanden, was das eigentlich ist. Wenn die Gemeinde zusammenkommt, dann beten wir das Lied. Und bei Musik ist es halt was Wundervolles, warum Gott uns das geschenkt hat, ist, dass wir nicht nur zusammenkommen mit einer Stimme, sondern auch mit einer Seele. Dass das Gefühl, dass dieses Lied bringt, dass wir das mitbringen können. Ja. Diese Dankbarkeit, diese Freude, diese Trauer oder was auch immer. Ne. Und hier kommt das Volk betend in der Front an. Und nicht nur bittend, sondern dankend und preisend. Ja. Im Vertrauen darauf, dass Gott große Gnade erweist und rettet. Und so sollten wir aufstehen in unserem Tag, finde ich. Und so sollten wir in unseren Alltag reingehen. Im Bewusstsein, dass da ein Feind ist, aber trotzdem in dieser Hingabe, in dieser Gewissheit. Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, da ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die von dem Berg Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Ammoniter und Moabiter stellten sich denen vom Bergland Seir entgegen, und auf einmal kämpften sie selber gegeneinander. Und als sie die vom Bergland Seir aufgerieben hatten, da halfen sie selbst einander zu vertilgen. Gott schenkt einen Geist der Verwirrung. Wenn Gott so kämpft, liebe ich das. Die Leute, die sind noch unterwegs so und jubeln und preisen Gott. Ja? Und währenddessen, das sehen die gar nicht, aber währenddessen lässt Gott einfach die Menschen miteinander kämpfen. Ja. Und wenn nur noch ein Volk da ist, dann bringt er so viel Verwirrung rein, dass die sich selber anfetzen. Ne? Als aber Juda zur Bergwatte gegen die Wüste hinkam und sich gegen den Haufen wenden wollte, sieh, da lagen die Leichen auf dem Boden und niemand war entkommen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, um unter ihnen Beute zu machen. Und sie fanden dort eine Menge, sowohl Güter als auch Leichname, warum noch das da steht, ist ja klar, dass da Leichen sind, sowie kostbare Geräte. Und sie plünderten für sich so viel, dass sie es nicht tragen konnten. Und sie plünderten 3 Tage lang, weil so viel einfach vorhanden war. Aber am vierten Tag, da kamen sie zusammen mit im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn, und daher nennt man den Ort Lobetal, bis zu diesem Tag. Und danach kehrte die ganze Mannschaft von Juda und Jerusalem wieder um, mit Josaphat an der Spitze, um mit Freuden nach Jerusalem zu ziehen. Denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben angesichts der Niederlage ihrer Feinde. Und sie zogen in Jerusalem ein unter Harfen, Lauten, Trompetengeklang zum Haus des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der heidnischen Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gekämpft hatte. Ja, und so blieb denn Josaphats Regierung ungestört, und sein Gott gab ihm Ruhe ringsum. Und zurück zum Psalm, Vers 13. Sie, die sagen, wir wollen für uns in Besitz nehmen die Wohnung Gottes. Ja, mein Gott, Lass sie sein wie ein Blätterwirbel, mach sie wie Stoppeln vor dem Wind, wie ein Feuer, das den Wald verbrennt, und wie eine Flamme, welche die Berge versenkt. So verfolge sie mit deinem Ungewitter und schrecke sie mit deinem Sturmwind. Bedecke ihr Angesicht mit Schande, dass sie nach deinem Namen fragen, o Herr. Lass sie beschämt und erschreckt werden für immer, lass sie schamrot werden und umkommen, damit sie erkennen, dass du, dessen Name Herr ist, allein der Höchste bist über die ganze Erde. Ja. Ich finde es interessant, weil er sagt so ein Herr, lass sie schwach werden und komm du mit deiner ganzen Kraft und Macht, sodass sie sich nicht wehren können. Ja. Die Blätter können sich nicht wehren, wenn der Wind kommt. Ja. Und ich kann mich nicht wehren, wenn der Wind kommt mit den Blättern. Ja. Ich muss den putzen. Aber wenn Gott kommt, so, und dann sind wir Menschen, egal wie viel Macht und Kraft wir auch haben, auch die Dämonen, die gefallenen Engel, der stärkste und größte Feind in seiner, wenn sie alle zusammenkommen würden an einem Punkt, so, und gegen mich oder dich kämpfen würden, so, wenn Gott kommt, haben sie nicht mehr Kraft und Einfluss wie ein vertrocknetes Blatt am Boden. Ja. Gott kommt und wirbelt einfach alles durch. Gott kommt und brennt einfach alles nieder. Egal wie groß und wie stark der Baum ist, wenn der Wald brennt, brennt der Baum mit. Ne? Das ist unser Gott. Und für so ein Feuer reicht nur ein Funke. Ja. Von daher sind diese riesen Berge und diese großen Bäume und dieses riesen Gewitter, das da oft tobt in unserem Leben und Alltag, im Endeffekt ist es nichts im Vergleich zu dem, der wirklich kämpft. Ja. Zu dem, der an unserer Spitze steht. Zu dem, dem wir loben und preisen und Ehre geben. Für den und dessen Reich wir wirklich kämpfen. Selbst wenn Gott nur ein Funke wäre, würde das schon ausreichen, um alles niederzuwalzen im Feuer. Ne? Ich finde es interessant, weil der hier gerade in Bedrückung ist und in Bedrängnis, aber trotzdem nach Gott fragt, sagt halt, komm du und bring sie durcheinander und feg sie weg, damit sie nach deinem Namen fragen, Herr. Ja. Komm du und sei du laut und sei nicht still, sondern sei laut und nimm's in deine Hand so und zerschmetter, was die sich da aufbauen und gegen was sie brüsten, so, damit sie erkennen. Damit der Feind zur Erkenntnis kommt, dass du wirklich da bist, dass du Gott bist. Damit sie erkennen, dass du, dessen Name Herr ist, allein der Höchste bist über die ganze Erde. Und das ist unsere Aufgabe. Paulus hat gesagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Mächte. Und der einzigste Grund, warum wir kämpfen, ist nicht, damit unsere Kirche wächst oder unsere Theologie weltweit verbreitet wird oder dass wir ein stilles und ruhiges Leben haben oder die perfekte Familie oder das perfekte Leben hier, den perfekten Beruf und alle Erfüllung unserer Träume. Das Bekämpfen ist auch nicht dafür, dass arme Menschen reich werden oder Hungrige satt oder Nackte bekleidet, sondern unser Kampf dient dazu, dass Gottes Name laut wird und jeder irgendwie sich zu rechtfertigen hat später. Wir sind eine Mannschaft, die zusammen funktionieren muss. Am Sonntag hat man das Thema Gemeinde, was das eigentlich ist. Was Gottesdienst eigentlich ist. Und da haben wir gesehen, dass die Gemeinschaft, jede kleine Herde ist irgendwie wie ein Körper, der aus vielen Teilen besteht und alle Teile hängen zusammen und gehören zusammen und sind eins und funktionieren zusammen, ne? Und dann ist der Körper gesund. Der eine ist die Milz, der andere ist das Auge. Ne? Was auch immer dein Part ist, was uns klar sein muss, ist, Gemeinde ist doch Kampf. Wir sind ein Team. Ne? Und wenn du das mit einem Team im Sport, einem Fußballteam zum Beispiel verbindest, die müssen zusammen funktionieren. Erstmal muss jeder sich bewusst sein, welche Position habe ich und was sind meine Aufgaben. So, und dann spielt nicht jeder für sich selber, sondern er hat die Augen auf alle, so dass jeder seine Aufgaben tun kann. Wenn die Abwehr da steht, so, und dann nicht nur um den Ball zu verhindern, dass der Ball nicht ins Tor kommt, sondern gleichzeitig muss die Abwehr auch gucken, wo schieße ich den Ball dann hin als nächstes. So, dass es der Richtige bekommt, dass es Sinn macht. Und die anderen müssen den Ball mit beobachten, obwohl sie vielleicht weg sind, so, und sich Platz machen, damit überhaupt Freiraum ist, so, wo der Ball hin kann. Ne? Auch der Torwart muss alles im Blick haben, egal welche Position wir haben. In diesem Leib, wir müssen lernen, zusammen zu funktionieren. Und wir müssen noch lernen, unseren Teil zu sehen. Ne? Ansonsten funktioniert das Team nicht. Ein schlechtes Fußballteam, also ich habe keine Ahnung vom Fußball, ne? Ich habe mal 3 Jahre gespielt, aber nur weil mein bester Freund Fußball gespielt hat. Ich war ja immer Auswechselspieler die ganzen Jahre, außer einmal, da war ich Abwehr. Deswegen weiß ich das auch. Ansonsten weiß ich gar nicht, was die anderen nur für Funktionen haben. Ne? Aber Tom zum Beispiel hat letztens erzählt, in seinem Team, die haben halt echt nie Siege gemacht, ne? Nicht viele Tore einfach. Warum? Weil die Hälfte davon einfach nur kommt, um Bier zu trinken, ne? Und Zeit miteinander zu verbringen. Die kommen ja schon mit einer Bierfahne aufs Feld, selbst wenn ein großes Spiel ist, ne? Und dann ist da das andere Team, aber das nimmt die Sache ernst, die wollen gewinnen, ne? So, die wollen Tore sehen, die wollen wachsen in dem und besser werden. Denen ist es wichtig für ihre Mannschaft oder für ihr Dorf, was auch immer, ne? Dass der Name geehrt wird, ne? Für das sie stehen. Und so ist es ein eingespieltes Team. Und wenn da so ein verpenntes Team ist, nur das nur halbherzig dabei ist, und ein Team ist, das vorbereitet ist, so, wer wird wo gewinnen? Ja. Wir müssen lernen, zusammen zu funktionieren und auch überhaupt das Zusammen überhaupt zu erkennen. Weil oft habe ich das Gefühl, dass wir Christen nur so einen ich-bezogenen Glauben führen. Ja. Meine Anfechtung, meine Freude, meine Wünsche, mein Alltag, mein Glaube, meine Heiligung, meine Schwäche. So mein Bibellesen, meine Gebetszeit, meine Lobpreiszeit, mein Dienst, ne? Aber wir müssen es das lernen, dass wir zusammengesetzt wurden aus einem bestimmten Grund, ne? Mein Leben hier und meine Entscheidung und meine Art zu trainieren, sage ich jetzt mal, die hat Einfluss auf euch, auf den ganzen Leib, ne? Und die hat auch Einfluss auf meinen Nächsten. Und so ist es wichtig, dass wir kommen in einem Geist, verbunden mit einem Band der Liebe, unter einem Herrn, ne? Und auch zusammen einfach, ja, unseren Kampf kämpfen. Und ja. Es geht vielmehr als dein Volk, es geht vielmehr darum, einfach nur als nur Bibel zu lesen und einen sauberen Glauben zu haben und Treue zu lernen und ein dienendes Herz zu bekommen und was auch immer es geht, um so viel mehr her ist. Bitte lass nicht zu, dass wir uns zu sehr verlieben in diesen kleinen Tempel, dem wir persönlich sind, in dir, Herr. Sondern, dass wir unsere geöffnete Augen haben und einfach erkennen, dass dein Tempel viel größer ist und viel mehr als nur wir als Einzelperson. Ich bitte dich, dass du uns wach rüttelst, sodass wir wirklich wach sind und auch dich erwarten. Dass wir bereit sind, schwer zu nehmen, das Schild. Dass wir ausgerüstet in den Tag gehen und nicht, als ob wir von nichts wüssten. Dass wir bereit sind, auch zu leiden und zu verzichten, damit die Schlacht gesiegt wird für die Seelen. Ja, ich bitte dich, dass du uns Reife schenkst. So. Und dass wir uns freuen, wenn du uns Fleisch gibst. In deinem Wort und in deinem Geist. Ja, dass wir zu Männern und Frauen werden, die deinen Namen voranbringen. Ja, und manchmal, ja, da müssen wir kämpfen und ertragen, obwohl wir gerecht sind und alles richtig tun und manchmal wegen unserer Sünde. So. Und aber egal in welchem Kampf wir sind, wir dürfen zu dir kommen und sagen, sei nicht still, so. Schweig nicht, sondern nimm es in deine Hand und kämpf für uns. Ich danke dir, dass wir nicht auf uns gestellt sind, sondern dass ja, wir mit Lob und mit Preis einfach vorangehen können in jede Schlacht. Aber wir wissen, dass du schon alles vorbereitet hast. Und ich bitte dich, dass du uns an den Stellen einfach wachrüttelst, wo wir vielleicht gerade schlafen und dadurch schwach sind und nicht zum Lob und zum Dank kommen. Ja. Amen. Kurze Predigt.